HR-Info. Himmel und Erde.
Und das heißt Neues aus Kirchen und Religionen. Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Es ist zum Haare raufen. Wenn das ein Pfarrer sagt, in Verzweiflung über die Situation in seiner Kirche, dann läuten die Alarmglocken. Der Flörsheimer Pfarrer Sascha Jung hat jetzt entschieden, so geht's nicht weiter. Er nimmt eine Auszeit, hat seine Gemeinde jetzt verlassen. Hier in der Sendung hören wir, welche Gründe er dafür hat. Außerdem heute in Himmel und Erde, Kleiderzwang als Mode verharmlost, säkulare Musliminnen kritisieren eine Ausstellung über islamische Kleidung im Frankfurter Museum für angewandte Kunst. Erbschaftsmarketing und Crowdfunding, die Zukunft des kirchlichen Spendensammels. Religion und Politik im Exil, die Situation der tibetischen Gemeinde im indischen Dharamsala, 60 Jahre nachdem der Dalai Lama aus seiner Heimat geflohen ist. Und in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema geht es heute um die Geheimnisse der Erde. Jetzt beginnt ja die Zeit, wo Gartenfreunde anfangen, in der Erde zu grubbern. Wie verbunden sind wir Menschen eigentlich mit der Erde als Erdlinge? Und welche Bedeutung hat die Erde in den Religionen? In der vergangenen Woche war Schluss. Da hat sich der Flörsheimer katholische Pfarrer Sascha Jung von seinem Amt als Gemeindepfarrer zurückgezogen. Ein Abschied durchaus mit Signalcharakter. So kann es nicht weitergehen, sagt Sascha Jung. In der katholischen Kirche muss sich etwas ändern, im Blick auf die Sexualmoral und den Zölibat. HR-Inforeporter Stefan Bücheler hat mit Sascha Jung über seine Beweggründe gesprochen.
Es ist das letzte Interview, das Sascha Jung in seiner Dienstwohnung in Flörsheim gibt. Er räumt sie, er zieht um in eine Stadt in der Nähe. Seine Zeit als Pfarrer in Flörsheim ist vorbei. Er ist beurlaubt. Sein Bischof gibt ihm die Zeit, gründlich darüber nachzudenken, wo er hin will, wie sein Leben jetzt weitergehen könnte. Ein ergebnisoffener Prozess soll das sein, aber wer dem 43-Jährigen zuhört, spürt den Riss, der zwischen dem Priester und seiner Kirche entstanden ist. Längst unglaubwürdig geworden ist für ihn der Zölibat, die lebenslange Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen.
Sexueller Missbrauch, die Heimlichkeiten, die Priesterkinder. In den letzten Jahren ist ja auch viel aufgedeckt worden. Dieses zölibatäre Zeichen ist sinnentleert, weil sich ja keiner mehr dran hält. Und die ganze Sexualmoral, die katholische Kirche vertritt, ist ja mittlerweile zum Haare raufen. Wir dürfen eigentlich in dieser Sache überhaupt nichts mehr sagen, weil wir jeglichen Kredit der Glaubwürdigkeit auf dem Bereich der Sexualität völlig verspielt haben.
Der schlanke Mann, der den Fasching so liebt und gerne lacht, ist ernst geworden. Traurig.
Dieser Missbrauch in seiner Tiefe und seiner Schärfe, das ist etwas, was, werde ich vielleicht als Theologe ein bisschen wankelmütig, was eigentlich unverzeihlich ist. Wir glauben ja an das Sakrament der Versöhnung. Dass Gott sagt, das, was da geschehen ist, ich hebe es auf und ich verzeihe es dir. Aber ich finde, das, was passiert ist, das wird unser Gewissen, unsere Geschichte auf ewig halt eben auch prägen, so wie all die Gräueltaten, die im Mittelalter passiert sind.
Den Missbrauch in der katholischen Kirche empfindet Sascha Jung als historische Zäsur. Und er hat nicht den Eindruck, dass seine Kirche mit der notwendigen Konsequenz reagiert. Eine Neuregelung des Zölibats im Kirchenrecht, etwa die Freiwilligkeit, das wäre für ihn ein erster Schritt in Richtung der notwendigen Reform. Allerdings,
ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Ich glaube nicht, dass ich es erleben werde in meinen besten Lebensjahren, dass die zölibatäre Lebensform aufgehoben wird.
Und damit kommt der 43-jährige Mann zu dem, was ihm ganz persönlich fehlt, seitdem er 2008 zum Priester geweiht wurde. Eine Beziehung.
Dieser eine Mensch, der um einen weiß, und zwar in der Ganzheit. Ein Mensch, wo man keine großen Worte machen muss, was Theologen ja gerne machen, aber der einem einfach nur mal in den Arm nimmt und wo man so ganz da sein kann. Und dann immer die Frage, ist das vielleicht auch der Weg, wo du dann ganz irgendwo zu Hause sein kannst?
Der Flörsheimer katholische Pfarrer Sascha Jung hat sich von seinem Amt als Gemeindepfarrer zurückgezogen. Stefan Bücheler hat mit ihm über seine Beweggründe gesprochen. Das ausführliche Interview können Sie hier in HR Info heute um 14 Uhr noch einmal hören oder bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Im Frankfurter Museum für angewandte Kunst soll demnächst eine Ausstellung eröffnen mit dem Titel Contemporary Muslim Fashions. Es geht also um heutige muslimische Mode. In dem Zusammenhang werden auch moderne Burka-Kreationen gezeigt. Das wiederum hat die Kritik von säkularen Musliminnen hervorgerufen. Sie weisen darauf hin, dass in vielen muslimischen Ländern Frauen unter Zwang bestimmten Kleidungsvorschriften folgen müssen. Volker Siefert fasst die Position zusammen.
Monire Kassemi stammt aus dem Iran. Die Angestellte lebt schon lange in Frankfurt, weiß aber, wie Frauen in ihrer ersten Heimat unter der Religionspolizei leiden, wenn sie sich nicht an die Kleidungsvorschriften halten.
Das muss ich sagen als Iranerin, wir mussten auch Schleier tragen. Ne? Wir haben diese Erfahrung, dass wir uns verhüllen und halt unsere Haare und weiß was, unsere Kopf bedecken und gegen unsere Wille.
Als sie einen Artikel über die Ausstellung in San Francisco las, ärgerte sie es, dass dort aus ihrer Sicht islamische Kleidungsvorschriften für Frauen als Mode verharmlost würden. Auch wenn die Macherinnen ihre Mode als Ausdruck von Selbstbestimmung empfinden.
Wir haben, weil wir sowieso von diesem Kulturkreis kommen, wissen genau, wie man als Kind gezwungen wird, durch emotionale Unterdrückung, durch Ängste, dass man nicht geliebt wird, Ängste, dass man in der Hölle geht als Kind, Ängste, dass man auch bestraft wird. Man macht das, man macht mit.
Matthias Wagner-Kahr ist der Direktor des Museums für angewandte Kunst in Frankfurt. Er hat die Ausstellung aus San Francisco übernommen. Mit einer ganz anderen Intention.
Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass sich alle, die in diesem Bereich arbeiten, und das sind Designerinnen aus dem Mittleren Osten, aus Malaysia, Indonesien, aus den USA, aus Europa, dass ihnen gemein ist, doch eine Mode vorzustellen, bei der es durchaus und ganz klar um die Selbstbestimmung der Frau geht.
Der Schleier oder die Verhüllung stünden nicht im Vordergrund der gezeigten Mode. Es gehe den Machern darum, einen anderen Begriff von Mode zu zeigen. Eine Mode, die auch als Gegenentwurf zur westlich geprägten Mode verstanden werden kann. Auf Englisch heißt sie Modest Fashion. Für Wagner bedeutet das weniger körperbetont, dezente Mode. Auf einem ganz anderen Blatt stünde die Unterdrückung von Frauen.
Wir wissen auch darum, dass Frauen, die sich gegen diese Vorschriften auflehnen, die andere wiederum unterstützen, mit ihrem Leben bedroht sind und insgesamt unterdrückt werden.
Aber darum gehe es in der Ausstellung nicht. Es gehe darum, eine in Deutschland kaum bekannte Seite islamisch geprägten Designs zu zeigen. Als Beitrag zu einer vielfältigen Kultur, in der Menschen mit verschiedenen Identitäten zusammenkommen. Auch Monire Kassemi und ihre Mitstreiterinnen sehen ihre Kritik als Beitrag zu dieser Vielfalt und wollen mitreden.
Wir wollen, dass das Museum mit uns oder andere islamkritische Frauenrechtlerinnen in Dialog kommen.
Museumsdirektor Wagner K. will bei der Ausstellung Raum für Diskussionen und Veranstaltungen schaffen, aber ohne pauschale Urteile zu fällen.
Wir müssen mitsehen, dass es da an der Stelle auch um kulturelle Identität geht, um auch eine Form von natürlich Religiosität, dass das aber eben nicht gleichzusetzen ist mit der Unterdrückung der Frau.
Kirchen und kirchliche Organisationen sind in vielen Bereichen ihrer Arbeit auf Spenden angewiesen. Jeden Sonntag geht ja im Gottesdienst der Klingelbeutel rum. Und auch wenn derzeit die Kirchensteuer den beiden großen Kirchen noch einen reichlichen Geldsegen beschert, schon jetzt ist klar, die goldenen Zeiten werden nicht immer so weitergehen. Die Kirchen müssen sich auf echte Finanzprobleme einstellen. Deshalb setzen immer mehr kirchliche Einrichtungen auf professionelles Spendensammeln. Neudeutsch heißt es dann Fundraising. Und das ist nicht das einzige neue Wort, auf das sich Spendensammler in Zukunft einstellen müssen.
Geld, 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 Geld. Zur Zukunft des Fundraising gehört das sogenannte Erbschaftsmarketing. 400 Milliarden Euro werden Schätzungen zufolge jährlich vererbt. Ein attraktiver Markt für Spendensammler. Kirchliche Fundraiser bieten zum Beispiel für ältere Menschen Informationsabende an über Patientenverfügungen, Bestattungsvorsorge und das Abfassen des Testaments.
Das ist ein sehr sensibler Bereich und die Erfahrung zeigt aber, dass Menschen, die anfangen, sich mit dem Tod zu beschäftigen, dass die gerne darüber sprechen und dass die auch Fragen haben und sich freuen, wenn man versucht, Antworten zu geben.
Katharina Rogge-Balke ist zuständig für kirchliches Erbschaftsmarketing. Ziel sei es, in guten Kontakt zu kommen mit den potenziellen Erbschaftsspendern, Allerdings.
Das ist auch wichtig, wenn Menschen zum Beispiel keine Angehörigen haben und von einem Erbschaftsfundraiser möchten, dass er Vollmachten bekommt zum Beispiel. Wir können nicht mit Vollmachten über Vorgänge im Krankenhaus entscheiden und gleichzeitig ist die Kirchengemeinde ein Begünstigter. Das ist etwas, was aus ethischen Gründen nicht geht und dafür haben wir ethische Standards.
Der Spendenmarkt wandelt sich. Zwar ist in den vergangenen Jahren in etwa die gleiche Summe, rund 5 Milliarden Euro jährlich gespendet worden, aber von weniger Menschen. Hat 2005 noch jeder zweite Bundesbürger gespendet, sind es heute nur noch 30%. Das habe auch mit einem Generationswechsel zu tun, meint der Hamburger Sozialökonom Peter Schubert.
Von den Menschen, die jetzt alt sind, dieser Wert des Spendens und etwas zurückgeben an die Bevölkerung deutlich stärker ausgeprägt ist, als es jetzt in zukünftigen Generationen der Fall sein wird.
Geld. Es geht ums Geld.
Für Fundraiser wird es immer wichtiger, mit neuen Wegen auch jüngere Menschen zu erreichen. Zum Beispiel über Crowdfunding. Dabei kommen übers Internet Menschen zusammen, die bereit sind, ein konkretes Projekt zu finanzieren, über Spenden oder auch Darlehen. Und Peter Schubert nennt eine weitere Spendenaktion, die immer populärer wird.
Peer-to-Peer-Fundraising bedeutet, dass Privatpersonen im Namen einer Organisation in ihrem eigenen sozialen Umfeld Leute ansprechen und um Spenden bitten.
Klassisches Beispiel, der Sponsorenlauf. Einer läuft und Freunde und Bekannte spenden für jeden gelaufenen Kilometer für eine bestimmte Organisation.
Das ist dahingehend interessant, dass eine andere Motivation des Spendens zugrunde liegt, weil eben nicht mehr die Organisation im Vordergrund steht, sondern Menschen spenden, um in ihrem eigenen Umfeld positiv wahrgenommen zu werden, um Freunden etwas Gutes zu tun. Und es gibt natürlich dann größere Multiplikatoreffekte, wie vielleicht Organisationen auch mehr Menschen erreichen können.
Einen anderen Ansatz vertritt Roman Rackwitz. Gamification, die Übertragung spieltypischer Elemente auf das Fundraising. Das Ziel, der Spender soll aktiv mit einbezogen werden in die Arbeit einer Hilfsorganisation.
Also wenn ihr Fundraising oder eine Entwicklungshilfe Gamification nutzt, dann ist ihr primäres Ziel nicht mehr Spenden sammeln. Ihr primäres Ziel ist, das Erlebnis des Spenders sehr gut zu gestalten und ihm helfen, besser zu werden in dem, was er macht. Das ist das, was Spiele machen. Das Spenden ist einfach nur ein sekundärer Part, der dann daraus erfolgt. Aber das primäre Ziel sind die Spender und nicht mehr, ich bekomme die Spende.
Spender sollten nicht aus Mitleid spenden, findet Roman Rackwitz. Er setzt auf ein Grundbedürfnis des Menschen.
Wir sind soziale Säugetiere sozusagen. Ja, wir lieben das, wir wollen Teil von etwas sein und unseren Beitrag geben.
Zwischen Erbschaftsmarketing und Crowdfunding, die Zukunft des Spendensammelns, beleuchtet von Michael Hollenbach.
HR Info. Himmel und Erde.
60 Jahre ist es jetzt her, dass der Dalai Lama, damals geistliches und politisches Oberhaupt der Tibeter, aus seinem Land fliehen musste, mit einer kleinen Gruppe von Anhängern über die Gebirgskette des Himalaya. Eine neue Heimat fand die tibetisch-buddhistische Exilgemeinde im nordindischen Dharamsala. Inzwischen hat der Dalai Lama seine politischen Ämter aufgegeben. Die Aussichten auf eine Rückkehr nach Tibet sind nicht vorhanden. Wie die tibetische Exilgemeinde damit umgeht, das hat unser Korrespondent Bernd Musch-Borowska beobachtet.
Im Tempel hört man die Gesänge und Gebete der buddhistischen Mönche. Draußen auf den Straßen des von Touristen aus aller Welt überfluteten kleinen Ortes drängen sich die Autos zwischen vielen kleinen Hotels, Restaurants und Souvenirläden aneinander vorbei. Schätzungsweise 120.000 Tibeter leben im Exil, nur die wenigsten hier in Dharamsala. Die meisten haben in anderen Teilen Indiens und in Nepal eine neue Heimat gefunden, manche auch in anderen Ländern auf der ganzen Welt. Eine baldige Rückkehr nach Tibet können sich nur wenige Exil-Tibeter vorstellen. Vor allem die Ältesten, die sich damals im März 1959 zusammen mit dem Dalai Lama auf die Flucht nach Indien gemacht haben, erinnern sich nur zu gut an die Unterdrückung durch die chinesischen Besatzer. So wie der 73-jährige Suel Chin, der am 10. März zur Gedenkfeier anlässlich des Tibet-Aufstands vor 60 Jahren gekommen war.
Ich will hier,
Ich war damals ein Jugendlicher, aber ich erinnere mich noch genau. Die Chinesen haben gesagt, sie seien zu unserer Befreiung gekommen, sie seien unsere Brüder. Aber in Wirklichkeit mussten die Tibeter Zwangsarbeit ohne Bezahlung leisten. Und unsere Mönche wurden ins Gefängnis gesteckt und es wurde ihnen verboten, ihre roten Roben zu tragen und ihre Religion zu praktizieren. Der Dalai Lama plädiert inzwischen für eine friedliche Einigung mit der Volksrepublik China und spricht sich für einen sogenannten Mittelweg aus. Ein Verbleib Tibets in der Volksrepublik China, aber mit weitgehender Autonomie. Doch bei vielen Exil-Tibetern in Dharamsala ist der Wunsch nach mehr Freiheit immer noch groß. Dolma Yangchen, die Präsidentin der tibetischen Frauenorganisation, erlebte die Flucht als Baby in den Armen ihrer Eltern. Die heute 60-Jährige will sich mit der Vorstellung einer autonomen Region Tibet in den Grenzen Chinas nicht abfinden.
No, I mean, it may take a long time, but we cannot say that Chinese can hold Tibet as a part of China.
Nein, auch wenn das noch lange dauert, können wir nicht akzeptieren, dass Tibet ein Teil Chinas bleibt. Tibet war immer ein unabhängiges Land, dafür gibt es historische Beweise. Aber China ist jetzt wirtschaftlich sehr stark und viele Staaten unterwerfen sich deshalb dem Willen der Regierung in Peking. Irgendwann werden sie merken, dass alles, was die chinesische Regierung verspricht und tut, immer nur ihren eigenen Interessen dient. Ohne den Dalai Lama, der seit mehr als zwei Generationen nicht nur das Oberhaupt der Tibeter ist, sondern auch in der ganzen Welt Anhänger hat, könnte es ruhig werden in Dharamsala. Wenn die Pilger und Touristen, die bislang in Scharen zum Sitz des Dalai Lama kommen, nach dessen Tod fernbleiben sollten, würde die wichtigste Einnahmequelle in Dharamsala versiegen.
Religion und Politik im Exil, das Leben der Tibeter im indischen Dharamsala, beschrieb unser Korrespondent Bernd Musch-Borowska. Es ist Frühling geworden in den vergangenen Tagen und dazu gehört ja auch der Geruch von frischer Erde. Jetzt wird sie aufgelockert, bepflanzt, jetzt wird gesät und gesetzt. Die Erde ist fruchtbar, sie schenkt Wachstum für Früchte und Pflanzen. Die Erde, sie trägt und wir leben von ihr. Nicht umsonst ist die Erde seit Urzeiten für die Religion ein wichtiges Thema. Dem gehen wir heute mal nach in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Wir sprechen ja zum Beispiel von Mutter Erde oder Mutter Natur. Darin spiegelt sich der Gedanke wider, dass die fruchtbare Erde der Ursprung allen Lebens ist. In vielen Kulturen und Religionen wurde die Erde in Form von weiblichen Gottheiten verehrt, so zum Beispiel die Göttin Gaia in der griechischen Mythologie und auch bei den Römern gab es Erdgöttinnen. Im Frankfurter Archäologischen Museum werden kleine Figuren gezeigt, die diese irdischen Muttergottheiten symbolisieren. Sie sind dementsprechend aus Erde geformt.
In der Glasvitrine steht eine kleine Figur aus hellem Ton. Die Frau hat lange geflochtene Haare, trägt eine Haube. Ihr Körper ist mit einem großen Gewand umhüllt. Sie sitzt auf einem Thron. Auf ihrem Schoß liegt ein kleiner Hund. Andere Figuren haben einen Korb gefüllt mit Früchten auf dem Schoß. Es sind Muttergottheiten, Matres, aus der ehemaligen Römerstadt Nida, erklärt Carsten Wenzel vom Archäologischen Museum in Frankfurt.
Vieles spricht dafür, dass die Kultanhänger Frauen waren in erster Linie und die dann diese Terrakotta-Figuren gestiftet haben, bezahlt haben, erworben haben. Teilweise sind die Figuren mit in die Gräber gekommen. Es scheint hier wirklich so eine sehr private Geschichte zu sein mit diesen Muttergottheiten.
Über 50 der Matres-Figuren haben die Archäologen in Nida gefunden. Sie stehen für Fruchtbarkeit, die eigene Fruchtbarkeit und die der Erde, die dem Menschen Früchte und Leben schenkt. Ihren Ursprung haben die Darstellungen im keltischen Raum und kamen über Zuwanderer ins Rheinland und bis ins heutige Frankfurt. Und nicht nur hier symbolisierten Frauenfiguren die fruchtbare Erde. Die Göttin Kybele kam zunächst in Kleinasien vor und verbreitete sich von dort ins Römische Reich als Magna Mater, die große Mutter.
Man hat die Ende des 3. Jahrhunderts vor Christus nach Rom geholt, zu Zeiten der Kämpfe gegen Hannibal, als Hannibal vor den Toren stand. Und man alle möglichen Mittel probierte, um den irgendwie loszuwerden, tatsächlich, um den besiegen zu können. Und dann glaubte man, wenn man diese Gottheit holt, vielleicht noch eine Chance. Also sie stammt eigentlich aus Kleinasien tatsächlich, breitet sich dann aber auch im ganzen Römischen Reich aus.
Sie ist ähnlich wie die anderen Tonfiguren gestaltet. In ihren Händen hält sie Getreideähren und Granatäpfel.
Granatäpfel stehen offensichtlich in der römischen Antike für hohe Reproduktionsfähigkeit wegen der vielen Kerne, also Es gibt auch Granatäpfel aus Ton, die man den Gräbern beigegeben hat, offenbar, um auch auf das ewige Leben oder ein Wiedererstehen des Lebens hinweisen zu können. Und auch bei den Muttergottheiten ist es so, dass dieser gefüllte Früchtekorb natürlich direkt Bezug nimmt auf die Ernte, auf das, was aus dem Boden kommt, was geerntet werden kann, auf die Fruchtbarkeit des Bodens.
Zu Ehren der großen Mutter feierten die Römer zum Frühlingsanfang das Märzfest, wenn die Erde wieder bereit ist zum Einsäen und den Menschen Früchte und Leben schenkt.
Symbole für die Fruchtbarkeit der Erde, gerade jetzt im Frühling. Im Frankfurter Archäologischen Museum kann man kleine Figuren von Muttergottheiten sehen. Unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat sie sich angeschaut. Die Erde, das tragende Element, das ist unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute hier in HR Info. Wir Menschen betrachten uns ja gerne als Krone der Schöpfung, aber es gibt auch eine andere Sicht. Demnach sind wir ganz einfach aus dem Staub der Erde gemacht. Und am Ende werden wir auch wieder zu Staub, ganz erdverbunden also. So steht es jedenfalls in der Bibel. Was hinter diesem biblischen Bild vom Erdling steckt, darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister mit Achim Behrens gesprochen. Er ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel.
Herr Behrens, die Erschaffung der Welt und des Menschen wird in der Bibel zweimal erzählt. Der sogenannte zweite Schöpfungsbericht, der spielt in einem Garten. Da duftet es im Grunde schon nach feuchter Erde. Und da heißt es dann konkret, Gott formte den Menschen aus dem Staub der Erde. Was wollen die biblischen Erzähler damit ausdrücken?
Also ich mag diese Geschichte besonders, weil sie Gott so, ja, der Fachmann sagt, anthropomorph, menschlich gestaltet. Der legt wirklich richtig Hand an. Der Mensch wird aus der Erde gemacht. Das kann man dann auch schon an dem Namen des Menschen erkennen. Wir kennen ihn ja als Adam und denken, das ist ein Eigenname. Das heißt aber auf Hebräisch einfach Mensch und ist verwandt mit dem Wort für Ackerboden, Adama. Das heißt, der Mensch und sein Ackerboden sind miteinander von Anfang an verbunden und aufeinander bezogen. Eine wirkliche Unterscheidung zwischen Geist und Körper, zwischen Materie und irgendetwas Übersinnlichem gibt es da eigentlich nicht. Obwohl man sagen muss, dass der Mensch ein Lebewesen wird, nachdem Gott ihn geformt hat, dadurch, dass er ihm lebendigen Atem einhaucht. Das gehört eben auch dazu.
Aber es gibt eben eine ganz starke Verbundenheit des Menschen mit der Erde von Anfang an, von den ersten Tagen, den ersten Seiten der Bibel an, eben auch die Verbundenheit mit diesem Mutterboden. Gibt es da vielleicht noch andere Bilder, die das auch veranschaulichen?
Bilder, die den Menschen mit der Erde verbunden sind, gibt es eine ganze Menge. Also da ist zum Beispiel, dass der Mensch in diesen Garten gesetzt wird, um ihn auch zu bebauen und zu bewahren. Und es gibt das Bild, dass der Gerechte in der Bibel gepflanzt ist wie ein Baum an den Wasserbächen in dem Psalm, so dass man immer wieder dieses Bild des Wachsens und des Erdverbundenseins damit auch in Verbindung bringen kann.
Sie haben eben schon einen Satz erwähnt, der sich auch in den ersten Seiten der Bibel befindet, nämlich, dass der Mensch den Auftrag hat, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Ist ja auch so ein Ausdruck von Erdverbundenheit, der ziemlich weit geht. Wie ist das gemeint?
Also er soll es bebauen, das heißt, das Paradies, der Garten Eden, das ist nicht im märchenhaften Sinne ein Schlaraffenland, sondern die Arbeit, die Gestaltung der Erde, die gehört auch dazu. Und er soll sie bewahren, das heißt, der Mensch ist bei seiner Gestaltung der Erde verantwortlich. Also die Kultur gehört zur Natur auch dazu. Der Mensch ist nicht bloß ein Erdenkloß, sondern er soll auch umgehen mit dieser Welt und sich um sie kümmern.
Am Ende eines Lebens heißt es dann ja in den Beerdigungsriten Staub zu Staub, Asche zu Asche. Ist das so ein Bild, dass man im Grunde wie in einem Kreislauf dann am Ende wieder Teil der Erde wird? Ist das auch biblisch?
Vielleicht trägt sich da sowas durch wie eine alte Vorstellung von einer Mutter Erde, die da irgendwie auch noch schöpferisch tätig ist und zu der der Mensch zurückkehrt. Also insofern sind wir ein Teil der Erde, aber eben auch mit dem ausgestattet, was der Theologe Friedrich Schleiermacher mal den Geschmack für das Unendliche benannt hat. Also wir sind schon auch mehr als Erde und haben vielleicht eine Sehnsucht, die über das, was hier zu sehen und zu fühlen ist, noch hinausgeht.
Die Erdverbundenheit des Menschen in der Sicht der Bibel, darüber sprach mein Kollege Klaus Hofmeister mit dem Theologen Achim Behrens. Der ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel bei Frankfurt. Wenn es nach der Bibel geht, dann war Gott also der erste Töpfer. Er formte den Menschen nämlich aus dem Staub der Erde. Wir haben das gerade gehört. Bis heute ist das Töpfern eine uralte und zugleich zeitlose Handwerkskunst, die einen unglaublich großen kreativen Spielraum bietet. Dabei mitzuwirken und zu sehen, wie sich aus einem Klumpen Erde plastische Objekte formen, das hat etwas Meditatives. Das sagt zumindest Christel Hörstermann aus Fulda-Dirlos. Seit 30 Jahren töpfert sie. Anfangs war es nur ein Hobby, mittlerweile hat sie ihre eigene Werkstatt.
Die Drehscheibe läuft und läuft. Noch ist es nur ein erdfarbener Tonklumpen, den Christel Hörstermann mit feuchten Händen bewegt und formt. Dazu gehört auch, dass der Ton geschlagen werden muss, ähnlich wie ein Teig. So wird die Masse homogen.
Das soll jetzt so einen Topf geben, in den die Gäste des Geburtstags ihren Namen eingravieren können. Jetzt muss ich mit nassen Händen den Klumpen überhaupt erstmal runter auf die Scheibe drücken, damit er eine innige Verbindung mit der Scheibe eingeht.
So ein Topf oder eine Schale aus Ton ist eine ganz klassische Auftragsarbeit. In ihren Ausstellungsräumen hat Christel Hörstermann aber noch so viele andere handgefertigte Stücke. Lampenschirme, Krüge, Müslischalen, Kuchenformen oder sogar Glocken.
Es gibt relativ viele Glockensammler und manche verwenden sie auch wirklich im Haus, um damit zum Essen zu rufen.
Zweimal werden all die Stücke gebrannt. Das erste Mal bei 950 Grad und nach der Glasur bei 1225 Grad. Und wenn dann wieder etwas geschaffen ist, ist die Künstlerin glücklich, denn die Freiheit, die sie beim Töpfern empfindet, ist ihr großes Glück.
Es gibt so viele verschiedene Techniken. Die Techniken lassen sich alle untereinander noch kombinieren. Die Formvielfalt ist unerschöpflich. Man wird nie fertig. Man ist immer auf einem Weg.
Und diesen Weg geht sie jeden Tag gerne und aufs Neue. Die Drehscheibe steht in ihrer Werkstatt direkt am Fenster. Sie schaut in den Garten, kann beim Gestalten sogar ihre Kaninchen beobachten und sich ihrem Beruf, der ja irgendwie gleichzeitig Berufung ist, völlig hingeben.
Also es macht wirklich Freude und das Drehen an der Töpferscheibe empfinde ich als eine Art Meditation. Ich bin ja auch oft alleine in der Werkstatt und wenn ich stundenlang an der Töpferscheibe sitze, dann höre ich nur das Brummen des Motors und meine Hände sind beschäftigt und der Blick ist auf das Stück fokussiert.
Genauso gerne leitet sie aber Kurse, ob Schülergruppen oder Familien, die bei ihr etwas erschaffen wollen. In ihrem Kursraum ist viel Platz für ganz viel Kreativität. Und wenn es mal nicht klappt, kein Problem. Christel Hörstermann ist eine sehr geduldige und passionierte Lehrerin.
Vom Glück aus irdenem Ton etwas Kunstvolles zu schaffen, erzählte hr-Info-Reporterin Steffi Mosler. Und das war die Sendung Himmel und Erde in hr-Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hr-inforadio.de. Empfehlen möchte ich Ihnen auch unseren Newsletter. Alle zwei Wochen Hinweise auf Sendungen und Themen zu Kirchen und Religion in den Radioprogrammen und im hr-Fernsehen. Ganz einfach bestellen auf unserer Internetseite www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.